Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und willkommen zurück zu Ofenkäse Crimes. Hallo, lieber Raphael.
Hallo.
Wie geht es dir an diesem wunderbaren Sonntagabend?
Bisschen müde.
Okay.
Das Wochenende war irgendwie stressiger als die Woche, aber nee, mir geht's gut eigentlich.
Raphael hat Babybespaßung gemacht und kann jetzt keine Biberbücher mehr lesen.
Nein.
Das musste er nämlich 87 Mal tun.
Ja.
Aber Rafa, ich glaube, dann haben wir heute ja ein gutes Gegenprogramm.
Ja, das könnte man so sagen.
Aber das ist nicht so gut, dass du heute müde bist. Ich habe heute einen wirklich, wirklich langen Fall mitgebracht. Mhm. Wir haben ja auf Instagram die Leute gefragt, ob wir den Fall heute in zwei Teile aufteilen sollen oder eine ganz lange Folge machen. Und jetzt muss ich dir leider sagen, die Leute wollen eine lange Folge.
Nur, dass wir uns da verstehen da draußen. Ihr haltet mich jetzt davon ab, Pizza zu essen. Also, Kathi, es ist besser wert, dass der Fall so lang ist. Aber ich glaube, du hast uns ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dir nämlich heute einen Fall mitgebracht, den ich schon seit längerer Zeit auf meiner Agenda stehen habe und der mich bis heute wirklich irgendwie immer noch zutiefst schockiert, aber auch gleichzeitig so mein Interesse geweckt hat, dass ich euch heute unbedingt davon erzählen möchte. Und weil der Fall so umfangreich ist, Raffi, bitte ich dich auch, mich zwischendurch zu fragen, wenn du irgendwelche Zwischenfragen hast oder denkst, okay, das ist jetzt was, was vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal interessieren würde.
Okay.
Ja. Und ja, an euch, ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr euch den Fall im Ganzen anhören wollt oder ob ihr euch den zwischendurch dann ausmacht und weiterhört, weil es wird schon so anderthalb Stündchen wahrscheinlich dauern. Raffi zieht die Augenbrauen schon hoch. Der muss es halt auch alles schneiden. Ja, aber du bleibst trotzdem dabei, oder Raffi? Ich meine, du hast ja keine Wahl.
Nee, ich habe keine Wahl. Genauso wie diverse Personen in dem Fall.
Nice Überleitung. High five. Ja, sorry. Viele von euch haben sich ja einen Fall über nochmal einen Kult oder über eine Sekte gewünscht. Und ja, genau das habe ich heute für euch dabei. Ihr wisst ja auch, das ist irgendwie so mein Lieblingsthema, Sekte und Kulten. Und ich glaube, dass diese Sekte aber relativ unbekannt ist im True-Crime-Bereich.
Was seltsam ist, wenn ich dich da mal unterbrechen darf.
Es ist wirklich seltsam, ne? Das hat aber auch damit zu tun, dass die ganze Scheiße quasi erst am Ende veröffentlicht wurde, was da alles rauskommt oder halt über Jahre totgeschwiegen wurde. Ja, und zwar reden wir heute über die Sekte namens Nixium. Das wird NXVIM geschrieben und den Kultführer Keith Raniere. Ja, die Triggerwarnung spreche ich heute besonders aus. Der Fall beinhaltet nämlich Themen wie Essstörungen, Manipulation, psychische und physische Gewalt und Suizid. Also wenn das Themen sind, die euch triggern, dann passt bitte beim Hören ein bisschen auf euch auf. Keith Raniere. Meinst du, wir sollten die Personen komplett nackt auf einen Tisch legen und sie daran festbinden, wie bei einer Art heiligen Opferung? Ich meine, es würde das Gefühl der Unterwerfung verstärken, findest du nicht? Und die Person sollte auch darum bitten, gebrandmarkt zu werden. Meister, bitte brandmark mich. Es wäre mir eine Ehre, die ich für den Rest meines Lebens tragen möchte. Erklingt die Stimme von Kultführer Raniere auf einer später entdeckten Tonaufnahme einer Unterhaltung zwischen ihm und Allison Mack, einer sogenannten Sklavin der ersten Linie. India Oxenberg wusste 2011 von all den Plänen und böswilligen Manipulationen des Kultes Nixium und ihrer Untergruppe DOS nichts. Sie wusste nur, dass Nixium ihr vielleicht helfen könne, sich weiterzuentwickeln. India Oxenberg ist eine bildhübsche junge Frau, hat lange blonde glatte Haare, Sommersprossen und ozeanblaue Augen. Zum Beginn unserer heutigen Geschichte im Jahr 2011 ist India 19 Jahre alt und lebt in LA, Kalifornien. India hat vor kurzem bereits ihr Studium in BWL und Wirtschaftskommunikation beendet. Ihr war es sehr wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und unabhängig von der Geschichte ihrer Familie zu sein. Denn India kommt aus einem adligen Elternhaus. Ihre Großmutter ist die Prinzessin von Jugoslawien. Ihre Mutter, Catherine Oxenberg, war in den 80er Jahren als Schauspielerin für die Serie Dynasty bekannt und hat bereits zweimal Prinzessin Diana in zwei Filmrollen verkörpern dürfen. Wer wäre besser gedacht für diese Rolle als eine Frau, die wirklich in Adelshäusern groß geworden ist? Doch diese Vergangenheit soll heute nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund steht heute, wie genau India in die Fänge von Nixium geriet und den Kampf einer Mutter, die ihr Kind aus den Händen verliert und alles daran setzt, sie wieder zurückzubekommen. Catherine Oxenberg und India Oxenberg haben eine vertrauensvolle Mutter-Tochter-Beziehung. Für India ist ihre Mutter ihr großes Vorbild. Nach Beendigung des BWL-Studiums weiß India noch nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Hat das Gefühl, sie habe sich noch nicht so recht gefunden. Weiß nicht, welchen Weg sie einschlagen soll oder wer sie genau ist. Als ihre Mutter ihr berichtet, dass sie eine Freundin kennt, die an sogenannten Executive Success Programs teilnimmt und sie gerne dorthin gehen würde, schließt sich India ihrer Mutter an. Denn es gibt da doch etwas, was sie leidenschaftlich gerne macht. India liebt es zu kochen. Hat sogar ein kleines Ein-Frau-Catering-Unternehmen. Vielleicht könnte ihr der Kurs in ihrer beruflichen Weiterentwicklung helfen und ihr zu mehr Erfolg verhelfen. Und so machen sich Catherine und India gemeinsam auf die 30-minütige Fahrt zum Kurs. India und Catherine betreten den Raum. Alles sieht modern, clean und freundlich aus. Zur Einführung wird ihnen erklärt, welche berühmten Personen bereits an dem Training teilgenommen haben sollen. Große Namen wie Gerald Butler und Jennifer Aniston fallen. Sarah Edmondson, die Kursleiterin, eröffnet den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass es bei ESP darum ginge, alles abzulegen, was sie daran hindert, erfolgreich zu sein. Der Kurs dauerte 5 Tage und sollte $3.000 kosten. India war nach dem ersten Tag Feuer und Flamme und schlug ihrer Mutter vor, den Kurs mit ihr gemeinsam weiterzuführen. Und obwohl Catherine skeptisch war, ging sie auf das Angebot ein. Später sagte sie, ihr Entschluss weiterzumachen hätte vor allem damit zu tun gehabt, dass sie Zeit mit ihrer Tochter verbringen wollte. Welche 19-Jährige will schon so intensiv Zeit mit seinen Eltern verbringen? Bis heute bereut Catherine ihre Entscheidung. Doch zum gemeinsamen Kursbesuch kam es nicht. India und Catherine wurden in den Kursen voneinander getrennt. Denn der Kursleiterin fiel auf, dass India und Catherine ein ähnliches Outfit trugen und sprach beide darauf an. Das ist besser so für euch, wenn ihr getrennt werdet. So könnt ihr individuell arbeiten und seid nicht voneinander abhängig. Die 5 Tage des Kurses waren in 5 Module eingeteilt, die unter anderem von einer Frau namens Nancy Saltman unterrichtet wurden. Im Vordergrund des Kurses stand die sogenannte Weiterentwicklung der Persönlichkeit und das Loslassen von Dingen, die Menschen auf ihren Wegen hindern. Catherine Oxenberg erzählt, dass es ihr komisch vorkam, dass die Leute sich verneigten, wenn sie den Raum betraten, bunte Schärpen trugen und Danke-Präfektin zu Nancy Saltman sagten. Immer wieder hörte sie auch, dass Leute aus anderen, weiteren Kursen Danke-Vanguard sagten. Als Catherine fragte, was das zu bedeuten habe, wurde ihr gesagt, dass der Vanguard der Begründer der Kurse war, von dem all diese Theorien und klugen Weltanschauungen des Kurses kämen. Und dass die Danksagung Danke Vanguard Tribut und Respekt für genau diesen Vanguard seien. Der sogenannte Vanguard oder zu Deutsch auch Vorreiter oder Führer ist ein Mann namens Keith Raniere, über den ihr gleich noch mehr erfahren werdet. Am 5. Tag des Kurses kam es zum Highlight und hochgelobten Finale des ESP-Trainings. Alle TeilnehmerInnen mussten am sogenannten Exploration of Meaning, also auf Deutsch Erforschung der Bedeutung, teilnehmen. Hierbei wurden die TeilnehmerInnen höchstpersönlich von Nancy Saltman interviewt. Sie sollten über tiefgreifende und emotionale Erfahrungen berichten. Dieser Prozess veranlasste die TeilnehmerInnen dazu, schmerzhafte und traumatische Erfahrungen neu zu bewerten, um die negativen und langfristigen Auswirkungen der Erinnerungen zu verringern. Diese Sitzungen, in denen die Menschen private und teilweise traumatisierende Erfahrungen beschrieben, wurden vor den Augen aller anderen KursteilnehmerInnen durchgeführt. Und ich weise hier direkt darauf hin, dass diese Nancy Saltman oder diese anderen Coaches, also auch keine ausgebildeten TherapeutInnen oder PsychologInnen oder TraumatherapeutInnen oder sowas waren, ja?
Ja, dazu vielleicht direkt. Da klingeln bei mir ja schon alle Alarmglocken.
Aber hallo.
Also ich habe mir hier auch aufgeschrieben, den Ausdruck alles ablegen, um erfolgreicher zu sein. Auch da, auch das ist schon sowas, das ist schon so ein Signalausdruck, dass das nicht gut ist, was da abgeht. Weil ich will nicht alles ablegen von mir, weißt du? Ja.
Ja, ich mach mal weiter.
Mach mal weiter, ja.
So erzählte Catherine Oxenberg von einer Erinnerung, dass sie Angst vor Castings habe und dass sie als Kind sexualisierte Gewalt erfahren habe. Ihr wurde gesagt, es wäre besser, diese Erinnerungen zu vergessen oder sie mit positiven Gedanken zu ersetzen, damit sie erfolgreich sein kann. Der Kurs würde ihr dabei helfen. Nach Beendigung des Einführungskurses entscheiden sich India und Catherine weiter an den Kursen teilzunehmen. Ihnen wird versprochen, nach einiger Zeit sogar Keith Raniere, den Vanguard, den Führer des Selbstentwicklungskonzeptes von Nixium, kennenzulernen. India hatte sogar gesehen, dass er mit dem Dalai Lama verkehrte. Was India aber nicht weiß, ist, dass dem Dalai Lama damals 1 Million Euro für ein einziges Foto mit Raniere angeboten wurde. Doch wer ist dieser Mann, von dem alle mystisch und euphorisch und überschwänglich und hochpreisend in den Kursen reden? Über den man sagt, er sei Konzertpianist, Wissenschaftler, Judomeister und mehrfach ausgezeichneter Doktor. Keith Raniere wurde am 26. August 1960 als Sohn von James Raniere und seiner Frau Vera Raniere, einer Gesellschaftstanzlehrerin, geboren. Raniere's Vater erinnert sich, dass Vera mehr trank, als sie sollte. Und im Erwachsenenalter beschrieb Keith selbst seine Mutter privat als Alkoholikerin. Als Raniere 5 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie von Brooklyn nach Suffern, New York. Als er etwa 8 Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Raniere besuchte die Suffern High School bis zur 9. Klasse, bevor er auf die Rockland Country Day School in Congers wechselte. Er machte seinen Abschluss im Juni 1978, 2 Monate vor seinem 18. Geburtstag. Als Erwachsener berichtet Raniere, dass er im Alter von 12 Jahren Isaac Asimovs Bewusstseinskontrollthema Second Foundation gelesen habe und schrieb dem Roman zu, dass er durch ihn zu seiner Arbeit beim Nixium inspiriert wurde. Schon in seiner Jugend war Raniere fasziniert von Scientology, NLP und dem sogenannten Multilevel Marketing. NLP steht für Neuro-Linguistic Programming. Und es geht bei NLP eigentlich darum, das Gegenüber mit meiner Kommunikation beeinflussen zu können, durch zum Beispiel Körpersprache, Mimik oder Gestik. Ist sehr, sehr in der Kritik. Ich finde, also meine persönliche Meinung ist dazu auch sehr kritikreich.
Es ist wissenschaftlich nicht belegt.
Ja, es ist wirklich wissenschaftlich nicht belegt. Er könnte, also gibt es super viele Zeitungsartikel und Leute, die Erfahrungsberichte teilen, die an so NLP Kursen teilgenommen haben. Ja. Wir haben ja eben schon gesagt, dass Keith Raniere auch vom Multilevel-Marketing so begeistert war. Raffi, kannst du mir erklären, was das genau ist?
Oder kannst du es dir vorstellen? Ich kann mir es vorstellen, Scientology macht das ja auch, dass die so verschiedene Levels haben und du steigst auf, wenn du Kurse besuchst. Mhm. Und die Kurse kosten halt Geld und kosten immer mehr Geld. Mhm. Und
Du
steigst halt in der Organisation auf, indem du halt dich immer mehr committest, vor allem auch finanziell. Und das schafft halt sowohl psychologisch als auch finanziell einfach Zwänge.
Also es gibt auf jeden Fall Parallelen zu dem, was es eigentlich ist. Also Multilevel-Marketing ist eigentlich nichts anderes als Network-Marketing.
Ah, ja.
Aber wenn du das gerade so beschrieben hast, ist es eigentlich ja, es ist ja auch sehr sektenähnlich. Ich hoffe jetzt, dass hier niemand von, okay, ich nenne jetzt keine Marken, bevor mich irgendwer verklagt. Aber es ist ja schon ein bisschen ähnlich, ne? Es ist ein bekanntes Multi-Level-Marketing-Unternehmen.
Herbalife.
Ah ja, genau. Was machen die nochmal so Kosmetik-Gedöns,
ne? Keine Ahnung.
Ja, und so erfolgreich diese Konzepte sein können, so kritisch wird es halt auch eben betrachtet, weil man halt Leute quasi rekrutiert, dann selber für die Firma zu arbeiten. Die sollen dann Leute aus der Familie dazu bringen, die Produkte zu kaufen und selber zu verkaufen. Ist halt
und
so.
Wie mit allen ultrakapitalistischen Systemen profitiert immer nur ein ganz kleiner Teil vom Geld und der Rest geht leer aus.
Ja. Okay. Ja, das nur kurz zur Erklärung. Also da war er auf jeden Fall ein großer Fan von der Keith Raniere. Und Keith Raniere gründete also auch sein erstes eigenes Network-Marketing namens Consumers Byline. Und dort lernte er in den 90er Jahren auch Nancy Saltman kennen, über die wir eben schon geredet haben. Das war eine dieser Kursleiterinnen. Und die interessierte sich ebenfalls wie er für NLP. Die beiden schienen sofort miteinander auf einen Nenner zu kommen und entschlossen sich aufgrund ihrer ähnlichen Wertevorstellungen und Weltanschauungen Nexium zu gründen. Nexium gab also vor, ein Multilevel-Marketing-Unternehmen zu sein, das mit diesen ESP-Programmen quasi Seminare zur persönlichen und beruflichen Entwicklung in großen Gruppen anboten. Und so lockten Nancy und Keith immer wieder mehr Frauen in den Nexium-Kult, die nicht ahnten, was alles auf sie zukommen wird. Und Nexium wuchs stetig. In der ganzen Welt hatten Nexium Ausbildungszentren, vor allem auch in Mexiko. 2003 hatten bereits über 3.500 Leute an den ESP-Kursen teilgenommen. Finanziert wurde das Ganze unter anderem über die Multimillionärstöchter namens Claire und Lauren Bronfman, einer Familie, die seit zig Jahren im Alkoholgeschäft in Amerika floriert. Auch die beiden Millionärstöchter wurden von Raniere angeworben. Er sagte ihnen damals, dass sie in seinem Kurs lernen könnten, nicht mehr im Schatten ihres reichen Vaters zu stehen, sondern eigenständig etwas erreichen zu können. Womit Keith eigentlich meinte, ihm Millionen von Euros zu geben und ihn mal wieder freikaufen zu können, wenn er strafrechtlich verfolgt werden würde. Und so waren auch India und Catherine Oxenberg wertvolle Kunden aus einem Adelshaus, die man unbedingt an Nexium binden wollte. India und Catherine wurde nach dem Einführungskurs angeboten, einen weiteren Kurs zu besuchen, der von Nancy Saltman unterrichtet wurde. Nancy Saltman schlug vor, dass man den Kurs doch auch bei der Großmutter von Catherine, also der Prinzessin von Jugoslawien, stattfinden lassen könnte. Der Kurs, den Nancy Saltman für Nexium anbot, hieß JNES, ein angebliches Programm für Feminismus und Empowerment. 50 Frauen versammelten sich bei Catherines Mutter in Malibu. Der Abend fand im schicken Strandhaus der Adelsfamilie statt. Ein tolles Aushängeschild für JNES und Nexium. Nancy strahlte und eröffnete den Kurs mit den Worten: Willkommen bei JNES, dem ersten Kurs einer Frauenbewegung, die von einem Mann gegründet wurde. Indias Großmutter wurde skeptisch, als sie diese Worte hörte, wollte aber aus Höflichkeit Catherine und India gegenüber nichts sagen. In dem Kurs sollte es darum gehen, eine bessere Frau zu werden und besser den Unterschied zwischen Männern und Frauen kennenzulernen. Frauen würden emotional denken und Männer linear und logisch.
Moment.
Ja, Feminismus und Empowerment ist nicht am Start. Entschuldigung. Ja, also JNES war quasi dazu da, dass sich die Frauen und Männer quasi in ihre Rollenbilder, in ihre traditionellen, einfinden. Genau.
Okay.
Also eigentlich das Gegenteil von einem feministischen Programm. India besuchte auch nach diesem Abend weitere JNES-Kurse. Sie erzählte, dass sie den Inhalt nicht immer gut fand, aber so viele neue Freundinnen in den Kursen gefunden hatte, die ähnlich wie sie auf der Suche nach Weiterentwicklung und Identitätsfindung waren. Nancy Saltman schien zu merken, dass India aufblühte. Sie sprach sie an, ob sie sich nicht auch vorstellen konnte, Coach zu werden und selbst Kurse leiten möchte. India konnte ihr Glück kaum fassen. Nancy hielt ausgerechnet sie für die Richtige, die Frau, die die rechte Hand des Vanguards ist? India sagte glückselig zu. Nancy sagte ihr, dass sie aber noch viel lernen müsse und vor allem die Abhängigkeit zu ihrer Mutter ein sehr großes Problem darstelle. Daran müsse sie unbedingt weiterarbeiten. Im Januar 2012 stieg Indias Mutter aus den Kursen von Nexium nach einem Vorfall in einem Kursprogramm mit Übernachtung aus. Sie sah in einem Zimmer, dass eine Frau auf dem Boden schlief und ihr Ehemann im Bett. Als sie am nächsten Tag die Frau auf diese merkwürdige Situation ansprach, erzählte diese ihr, dass es wichtig sei, Buße zu tun, wenn sie ihrem Mann Unrecht getan hätte. Das habe sie im Kurs von JNES gelernt. Frauen würden so schneller lernen. Schockiert von diesen Ansichten, versuchte Catherine, ihre Tochter davon zu überzeugen, aus den Kursen und somit auch aus Nexium auszusteigen. Doch für India war es bereits zu spät. Sie stieß auf taube Ohren. India wurde eingetrichtert, dass ihre Mutter die Geschichte erfinden würde, um sie wieder näher an sich zu bringen. »Nein, Mama, du musst mich loslassen. Ich bin doch jetzt erwachsen und muss mein eigenes Ding machen. Aber Nancy, sie glaubt an mich. Aber ich kann wirklich nicht mehr so eng bei dir sein. Es tut mir leid.« Im August 2012 findet das jährliche Highlight statt. Das Sommercamp von Nixium in Albany. In der sogenannten V-Week, also der Vanguard Week, wird zu Ehren von Keith Raniere's Geburtstag ein Ferienlager für Erwachsene auf die Beine gestellt. Tanzen, Wassersport, Trommeln, Wandern, über seine Grenzen hinausgehen, das ist das Ziel der sogenannten V-Week. Außerdem im Programm Vorlesungen von Raniere zum Thema »Wie können wir die Welt verbessern?« Aus aller Welt kommen Mitglieder von Nixium zum Camp. Fotos sind hier strengstens untersagt. Raniere hat sein eigenes Filmteam dabei, das die Anordnung hat, jeden von Keith Raniere's gesprochenen heiligen Sätzen zu filmen und dabei Promo-Videos für Nixium zu produzieren. Am sogenannten Abend des Tributes, also an Keith Geburtstag, betritt India zum ersten Mal die große prunkvolle Gemeinschaftshalle des Nixium Sommercamps. Alles ist festlich geschmückt. Überall hängen Bilder von Raniere. Sein Gesicht wird auf große Leinwände an der Bühne projiziert. Der dunkle rote schwere Vorhang geht auf. Gedichte werden vorgetragen, es wird gesungen, Choreos werden performt. Und das alles zu seiner Ehrung. Ein Hoch auf den Vanguard. Ein Hoch auf den Mann, der so klug scheint, so spirituell über ihnen zu schweben scheint. Keith sitzt vor der Bühne und genießt sichtlich die Aufmerksamkeit seiner Mitglieder, die das alles nur für ihn machen. Immer eng an seiner Seite Nancy Saltman, ihre Tochter Lauren Saltman, die Bronfman-Schwestern und eine Frau namens Allison Mack, geboren 1982, auch Mitglied von Nixium seit 2006 und berühmt aus der Serie Smallville, in der sie die Rolle der Superheldin Chloe Sullivan spielt. Nach den Auftritten der Mitglieder soll es nun endlich soweit sein. Denk dran, India, der erste Eindruck zählt bei Keith, er ist sehr, sehr wichtig. In einer Reihe aufgestellt, möchten hunderte von Leuten ihren Vanguard begrüßen. India findet es irgendwie komisch, dass jeder Keith hier auf den Mund küsst, um ihm Hallo zu sagen. Aber die anderen Mitglieder versichern ihr, dass das völlig okay sei. Falls sie es noch nicht wisse, Keith lebt im Zölibat, also wäre das ja überhaupt nicht schlimm. Er ist halt sehr nah mit uns. Und India denkt sich, was stimmt nicht mit mir? Warum finde ich das komisch? Alle anderen machen das doch auch. Ich habe ein Problem mit Nähe. Denn genau das war das Ziel von Nixium. Die Mitglieder sollten sich ihren Ängsten stellen. Immer, wenn etwas kritisiert wurde, war es also das Problem der Teilnehmer selbst und nicht ein generelles Problem von Nixium. Dann hieß es, man sei nicht reflektiert genug, wenn man Dinge komisch findet und man den Sinn dahinter erst erkennt, wenn man eine bestimmte Stufe im Lehrplan erhalten hat. Generell vertritt Keith Raniere die Ansicht, dass jeder seines eigenen Glückes Schmieds ist. So ist seine Einstellung, dass Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sich als Opfer fühlen, weil sie sich selbst als Opfer darstellen würden. Sexualisierte Gewalt sei etwas, was Menschen oft eingeredet werden würde. Und so singen alle gemeinsam am Ende der Vanguard Week das Tributlied für Raniere. All we are saying is give Keith a chance. Nach der V-Week ist India bereits seit 2 Jahren in der Ausbildung zum Coach. Bei Nixium konnte man durch die Belegung diverser Kurse oder auch durch die Rekrutierung neuer Mitglieder aufsteigen. Der Aufstieg von 9 Stufen, die man erreicht hatte, wurde immer groß gefeiert. Man erhielt bunte Schärpen, Zeugnisse und neue Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Das alles natürlich unentgeltlich. Man lebte für und mit Nixium. In Albany befand sich das Hauptquartier von Nixium. 2013 bot man India hier ein unbezahltes Praktikum an. Sie solle neue Mitglieder anwerben. Und da gibt es noch etwas Neues. India hat sich verliebt in einen Mann namens Michael Chernitsky, der ebenfalls Mitglied bei Nixium ist. Doch Indias Tutorin Nancy Saltman ist gegen die Beziehung der beiden. Sie stellt Regeln und Kontrollsysteme für die Treffen der frisch Verliebten auf. Das sei ja auch in ihrem Sinne, denn sie wolle ja bestimmt, dass die Beziehung sie von den persönlichen Zielen und der Weiterentwicklung bei Nixium nicht abhält. In Indias Leben dreht sich 24/7 alles um Nixium. Sie lebt im Hauptquartier, arbeitet dort, hat ihre Beziehung dort und nimmt an Kursen teil. Catherine macht sich derweil immer mehr Sorgen um ihre Tochter. Sie erreicht sie kaum noch. Wenn sie FaceTime, sieht sie müde und ausgelaugt aus. Allerdings hat Catherine Oxenberg spannende Neuigkeiten. Inya, ich habe tolle News für dich. Ich werde bald mit Pierce Brosnan filmen und es wird eine Assistentin für ihn benötigt. Ich habe dich vorgeschlagen und sie wollen dich haben. Allerdings wäre der Filmort in Belgrad. Inya ist begeistert von dieser Chance. Doch Nancy Saltman ist es weniger. Sie versucht Inya von Catherine Oxenbergs Plänen abzuhalten. Aber Inya fliegt trotzdem. Diese Chance möchte sie sich nicht entgehen lassen. Die Arbeit am Set bereitet ihr Freude. Doch immer wieder erhält sie Anrufe von Nancy. Merkst du denn nicht? Du hast den Job wieder nur wegen deiner Mutter bekommen. Das ist überhaupt nichts, was du alleine geschafft hast. Komm zurück und absolvier lieber deine Trainings. Und genau das tut Inya auch. Mittlerweile hat sie ihr ganzes Erbe in die Kurse bei Nixium gesteckt und hat darüber hinaus noch 20.000 Euro Schulden. Inya soll wieder an einem Jeunesse-Wochenende für Frauen teilnehmen. Dies würde ihrer Partnerschaft mit Michael Chernitzky guttun, sagte ihr Nancy. In dem Wochenendkurs wird das Thema Geschlechterrollen weiter definiert und auch, dass Männer eine offene Beziehung brauchen und dass Frauen ihnen das ermöglichen sollen. Was Jeunesse für Frauen in Nixium darstellt, ist das sogenannte SOP-Programm für männliche Mitglieder von Nixium. SOP steht dabei für Society of Protector, also Gesellschaft des Beschützers. Bei diesem Kurs sollen Männer lernen, wie sie mit Frauen umgehen sollen. So müssen sich Männer als Aufnahmeritual gegenseitig im Kreis backpfeifen, mit der Begründung, dass der Schmerz sie in ihrer Männlichkeit verbinden wird. Während der SOP-Kurse wurde auch ein Kurs für Paare angeboten, in dem es um ein gegenseitiges Verständnis des jeweils anderen Geschlechts ging. Frauen sollten Planks und Liegestützen machen, um zu verstehen, was männliche Kraft bedeutet. Männer sollten sich Kritik stellen, um zu verstehen, wie unterwürfig Frauen sein sollen. Es wurde den Mitgliedern gesagt, dass eine gute Beziehung aus einer ehrfürchtigen Frau und einem dominanten Mann bestehe. Generell würde man nur erfolgreich werden, wenn man sich Strafen unterzieht, denn das stärke den Geist. So bestrafte sich zum Beispiel Allison Mack mit einer sogenannten Bußekette ums Bein, die zur Selbstgeiselung diente. Raphael, ich zeig dir mal hier so ein Bild von so einer Bußekette und dann kannst du das mal beschreiben. Siehst du das? Ich drehe dir mal den Laptop.
Ja, das ist irgendwie so eine Kette, das sieht mir nach so scharfen Ringen aus. Mhm. Die sich dann wahrscheinlich irgendwie ins Fleisch schneiden.
Genau, das gab es auch damals schon. Es kommt eigentlich aus dem Mittelalter, diese oder halt aus dem Glauben früher, dass man sich halt, wenn man gesündigt hat, dann selbst geißeln sollte. Früher waren das auch zum Beispiel Hemden mit Tierhaaren drinne.
Oh.
Ja, und das ist quasi so eine, das sieht ein bisschen aus wie so ein Strapsenband mit so Haken, die sich dann halt das Bein so aufschrabben dann quasi. Ja.
Nur nochmal. Ich finde das ganz interessant, diese Entwicklung. Also die Nancy ist da rein, nicht die Nancy, die India ist da rein, um beruflich erfolgreich zu werden. Mhm. Und der einzige Lebensmittelpunkt ist dann aber die Organisation. Das heißt,
korrekt.
Und sie arbeitet sogar, also die Organisation, gegen ihren beruflichen Erfolg außerhalb.
Ja.
Das finde ich ganz, das fand ich ganz spannend.
Ja.
Ja, dann machen wir weiter.
Mhm. Ja, und auch India nahm mit ihrem Freund Michael an diesem Programm teil, da ihr gesagt wurde, dass dies die Beziehung der beiden stärken würde. Nichts ahnt, dass sie in den Sog der Manipulation immer weiter reingeriet. Am Ende des Seminars von SOP wurden den TeilnehmerInnen eine weitere Aufgabe mitgegeben. Die Teilnehmer werden zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbereit sein müssen. Die KursleiterInnen werden ihnen Nachrichten auf ihr Handy schicken mit den Worten »Ready«, also bereit, und erfüllt sei diese Aufgabe erst, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden auf diese Nachricht mit ready und einem Ausrufezeichen reagieren würden. Wenn ein Mitglied die Abrufbereitschaft verpasst, muss diese Person Buße tun, welche die KursleiterInnen bestimmen und ihnen via Messenger senden. So muss India zum Beispiel eine Minute lang eiskalt duschen und die Erfüllung der Buße in den Gruppenchat mitteilen. Auch heute noch, wenn sie den Klingelton eines iPhones hört, ist sie in Alarmbereitschaft. Ziel dieser Übung soll ebenfalls wieder mal die Charakterstärkung sein und dass die TeilnehmerInnen lernen, dass sie, um Erfolg haben zu wollen, zeigen müssen, dass sie bereit sind, Dinge für andere zu tun. In dieser Zeit wurde ein Mann namens Rick Allen Ross auf Nixium aufmerksam. Seit Jahren beschäftigt dieser sich mit diversen Kult- und Sektengruppen und veröffentlichte seine Kritik an Nixium. Keith Raniere verklagte den Autor mit Hilfe des Geldes der Bronfman-Schwestern und so schritt die Radikalisierung der Gruppe immer weiter fort. Wenn Raniere mal wieder verklagt oder strafrechtlich verfolgt werden sollte, holten seine reich rekrutierten Mitglieder ihren heiligen Vanguard aus der Angelegenheit wieder raus. Ebenfalls Mitglied der Nixium-Sekte war Dr. Brandon Porter, ein Internist, den Keith Raniere anstellte. Raniere sagte ihm, er solle Experimente zur Willensstärkung mit den TeilnehmerInnen durchführen. Und so wurden kostspielige Geräte wie MRTs oder EEGs, also Messungen, die Gehirnströme erkennbar machen sollen, angeschafft. Eines von Raniere's Zielen wäre es irgendwann, ein Stammzellenlabor im Hauptquartier von Nixium anzubinden, sagte er. In einem von Brandons Experimenten wurden vor allem Frauen vor einen Fernseher gesetzt und ihnen eine Kappe mit Elektroden aufgesetzt. Also das ist das EEG, was ich eben gesagt habe. Man zeigte ihnen Schlachtungen von Tieren oder Videos aus einem mexikanischen Kartell, in dem 5 Frauen bei lebendigem Leibe zerhackt wurden. Wenn die Frauen vorher das Experiment abbrechen wollten, wurde ihnen eingeredet, dass sie so nie einen starken Willen erhalten würden. 2002 wurde eine Frau bei einem solchen Experiment psychotisch, Jahre bevor India zu Nixium kam. Diese Frau namens Anna Cecilia wurde von Keith Raniere's Anwälten in Grund und Boden bedroht, sollte sie sich wagen, jemals über dieses Experiment zu berichten. Im selben Jahr kam es zu einem Suizidfall. Kirsten Snyder wurde von Nixium desillusioniert, nachdem sie an einem 16-tägigen Intensivkurs in Alaska teilgenommen hatte. Heidi Clifford, also Snyders Ehefrau, sagte der Times Union, dass sie unter Schlafentzug, Wahnvorstellungen und Selbstmordgedanken litt. Nachdem sie zuletzt gesehen wurde, wie sie das Hotel verließ, in dem der Intensivkurs stattfand, glaubte die Polizei in Anchorage, dass Snyder absichtlich ihr Kajak zum Kentern brachte, was ihren Tod verursachte. Sie hinterließ allerdings eine Notiz in ihrem Notizbuch. »Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Und mein emotionales Zentrum des Gehirns wurde abgetötet, abgeschaltet. Ich habe noch Gefühl in meiner äußeren Haut, aber meine inneren Organe verrotten. Bitte kontaktiert meine Eltern, wenn ihr mich oder diesen Zettel findet. Es tut mir leid. Leben, ich wusste nicht, dass ich bereits tot war. Mögen wir in der Zukunft fortbestehen«, schrieb Kirsten Snyder und beschrieb ihre Zeit bei Nixium. Sie sagte auch, dass es keine Notwendigkeit gibt, ihre Leiche zu finden. Albany, 2015. India Oxenberg ist nun seit 4 langen Jahren bei Nixium. India arbeitet hart, Tag für Tag. Sie möchte endlich aufsteigen, endlich Geld mit ihrer Coaching-Ausbildung bei Nixium verdienen. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, sie kommt nicht weiter. Sie fühlt sich müde und ausgelaugt, hat kaum Kontakt noch zu ihrer Mutter Catherine. Ihr Partner Michael Chernitsky, mit dem sie nun seit einiger Zeit zusammen ist, erzählt ihr von diesem Kurs, den er momentan belegt. Er glaube, dieser besondere Kurs würde ihr vielleicht zu einem Aufstieg bei Nixium verhelfen. Also wir erinnern kurz nochmal daran, dass man bei Nixium ja nur hochkommt, wenn man die Kurse belegt. Und Raphael, deswegen habe ich dir jetzt hier mal diese Pyramide des sogenannten Stripe Paths, wie Nixium das nennt, auf den Laptop projiziert. Also da sieht man quasi jetzt eine bunte Pyramide. Erinnert mich ein bisschen an Pink Floyd, die Farben.
Es ist halt ein Pyramid Scheme.
Also ja, es ist ein Pyramidensystem, genau. Also ganz unten sind die Studenten.
Die zeigen eine Pyramide.
Ja. Ja. Warum bist du jetzt so schockiert?
Also es wird noch nicht mal verschleiert, das Ganze.
Nee, es gibt sogar einen Kurs bei Nixium, der heißt, warum wir keine Sekte sind. Tatsächlich haben die das angeboten.
The fuck, ja. What the fuck?
Also das sind quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen und auf der 8. Stufe ist man quasi Vanguard. Das ist aber momentan ja nur Keith Raniere.
Das gibt's ja nur Keith, ja.
Genau, darunter die Präfektin, das ist ja die Nancy Saltman und danach kommen halt Counselors, Proktoren und India ist auf der 2. Stufe der Coaches hier, dieses Gelbe. Die Pyramide mache ich aber euch auch in den Infopost in Instagram rein, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und Indias Traum wäre es halt irgendwann, Counselor, also Beraterin für Keith zu werden. Aber 2015 ist India davon allerdings noch viel zu weit entfernt. Man sagt ihr nämlich jetzt, dass ihr Charakter noch nicht stark genug ausgebildet sei und sie noch zu weit unten im System sei. AKA gibt uns mehr Money so, ne? Und in dem Kurs, so erzählt es ihr Freund Michael, hätte sie die Chance, dann von Ranieri persönlich unterrichtet zu werden. Und da sagt India natürlich zu. Der Kurs wird dann im Ende des Jahres 2015 angeboten. Im September 2015 lädt Catherine ihre Tochter zu einem Urlaub auf Tulum in Mexiko ein. Sie hat schon länger nicht mehr viel von ihrer Tochter gehört. Sie lädt sie unter dem Vorwand eines Geburtstags ein, möchte aber eigentlich ihre Tochter auf ihren weiteren Werdegang bei Nixiem ansprechen und erneut ihre Sorgen bekunden. Als India auf Tulum ankommt, erkennt Catherine ihr eigenes Kind kaum wieder. Abgemagert, dünn und dicke Augenringe, die das schmale Gesicht zieren. Wirklich anwesend war India bei dem Urlaub nicht. Ich habe gesehen, wie sie immer wieder auf dem Handy tippt und für Leute aus Nixiem bereit sein musste. Da wusste ich, ich schaffe es nicht, sie da alleine rauszuholen. Ich brauche Hilfe. Dezember 2015. Es ist soweit. Der angebotene Ethikkurs beginnt. Der Kurs, der sie endlich aufsteigen lassen soll. Der Kurs, bei dem sie höchstpersönlich vom Vanguard lernen kann und ihm nahe sein kann. Es ist auch die Zeit, in der India die enge Vertraute von Ranieri, Alison Mack, nun persönlich kennenlernen wird. Ich habe da was außerhalb des Ethikkurses, was dir helfen könnte, India, verspricht Alison ihr. Aber das ist wirklich nur was für Menschen, die da wirklich unbedingt mitmachen möchten und die wirklich motiviert sind. Ich würde dir ja gerne mehr darüber erzählen, India, aber ich muss wissen, dass du das wirklich willst und es auch bei dir bleibt. Ich brauche dafür etwas, was dir so wichtig ist. Naja, so etwas wie eine Art Pfand für das Geheimnis zum Erfolg. Ich muss dir vertrauen können, India, denn ohne Vertrauen von uns gegenseitig, das geht leider nicht. India hört gebannt zu. Ja, natürlich möchte sie wissen, wie sie es endlich weiter schaffen kann. Sie will, dass sich das alles gelohnt hat. Die Mühe, die Arbeit, das Geld. Und wenn Keith Alison vertraut und sie als persönliche Assistentin einsetzt, dann kann das doch nur Gutes heißen. Okay, Alison, was soll ich dir geben? Also India, ich brauche eine moralische Bindung, aber eine wertvolle Bindung. Gibt es vielleicht ein Familiengeheimnis, das nicht an die Öffentlichkeit kommen darf oder einen Grundbucheintrag für ein Haus? Also irgendwas, das mir versichert, dass wir dir vertrauen können. Und diese Absicherung wird bei Nixiem Collateral genannt und India liefert ihnen dieses sogenannte Collateral. Ja, was eigentlich nicht mehr oder nicht weniger als eine einfache Erpressungsmethode funktionieren soll. India gibt ein notariell beglaubigtes Familiengeheimnis und Nacktfotos an Alison weiter und nur kurze Zeit später wird ihr das exklusive Programm namens DOS, also DOS, vorgestellt. DOS ist lateinisch und steht für Dominus Obsequius Sororium, also die geheime Schwesternschaft. Und diese geheime Schwesternschaft soll India zum Aufstieg bei Nixiem verhelfen. Alison stellt ihr die Prinzipien vor. Bei DOS geht es um Master- und Sklavinnenbeziehungen, die ihr dabei helfen sollen, ihr Ich zu stärken. Es ist damit ein Teil des Programms, sich unwohl zu fühlen, India. Du sollst lernen, dass du nicht mehr Sklavin deiner Ängste bist, sondern dass du meine Sklavin bist und dadurch lernst, was Kontrolle und Disziplin heißt. Von all dem bekommt Indias Freund Michael nichts mit. Immer wenn India mit Alison telefoniert, geht sie nach draußen. Völlige Unterwerfung zu erlernen bedeutet am Ende, ein freier Geist zu sein. Und das willst du doch, oder India? India nickt. Ja, das will sie. Ich vertraue dir. Ich weiß, du würdest mir nicht wehtun. In den nächsten Tagen erhält India die Regeln und ihren Tagesplan, an den sie sich strikt halten muss, wenn sie ein exklusives Mitglied bei DOS sein möchte. Abweichungen werden bestraft. Sei eine demütige Schülerin. Schreibe alle Erfahrungen in ein Tagebuch auf. Berichte über den Sex mit deinem Freund. Besonders das, was dir unangenehm oder peinlich ist, musst du besprechen. Es darf zwischen uns keine Geheimnisse geben, India. Um zu zeigen, dass du diszipliniert bist, darfst du nur 800 Kalorien am Tag essen. Alles muss vorher abgewogen werden. Und frage bitte um Erlaubnis, bevor du etwas isst. Und besser beendest du auch die Beziehung mit Michael. Er hält dich ab, unabhängig zu sein. und Inya hält sich an alle Vorgaben. Tag und Nacht ist sie damit beschäftigt, auf Allisons Abruf zu reagieren. Immer wieder muss sie Aufgaben erledigen, Fotos von ihrem Essen oder von ihren intimen Tagebuchnotizen an Allison senden. Und Allison ist zufrieden mit ihrer gehorsamen Schülerin. Inya, ich muss schon sagen, du hast Durchhaltevermögen, aber du scheinst noch sehr schüchtern zu sein. Ich habe eine Art Probe für dich, eine Aufgabe, die du erfüllen musst. Es geht darum, aus deiner Komfortzone mal herauszukommen. Bring Keith dazu, der ja im Zölibat lebt, ein Nacktfoto von dir zu machen und sende mir einen Beweis. Morgen werde ich Keith unter einem Vorwand in eine Wohnung am Hauptquartier bringen. Ich hole dich um 6 Uhr ab. Du kannst dort klingeln, um deine Aufgabe zu erfüllen. Gesagt, getan. Aber etwas mulmig ist Inya schon zumute. Aber sie möchte einfach nur ihre Aufgabe erfüllen. Als Inya den Raum betritt, sitzt Rhaenyra schon am Schreibtisch. Wie kann ich dir helfen, Inya? Sagt Keith, der gekünstelt überrascht zu ihr schaut. Ja, ich habe eine Aufgabe von Allison erhalten. Also mir ist das ein bisschen unangenehm, aber du sollst halt ein Foto von mir machen. Nackt. Keith starrt Inya an. Kein Problem, erwidert Keith. Inya legt ihre Klamotten auf einen Stuhl, lehnt sich an eine Bettkante. Rhaenyra stellt sich vor sie und macht das Foto und sendet es an Allison. Keith erklärt ihr, dass er Allisons Master und damit Indias Great Master sei. India fing an, ihr ganzes Leben anzupassen. Sie zog in das Wohnviertel von Allison und Keith und wohnte sogar eine Zeit lang bei Allison, kochte und putzte für sie. My life became her life, sagte India später in einem Interview. Allison sorgte immer dafür, dass ich beschäftigt war, erinnert sich India. Wenn ich vergaß, ihr zu antworten, sendete sie mir traurige Smileys. Das hatte mir irgendwie immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber irgendwann durfte ich sogar Keith beim Spazierengehen begleiten. Das tat er immer, um seinen Kopf frei zu bekommen und sich Lebensfragen zu stellen. Mit Charisma und Aufmerksamkeit stellte Keith India bei diesen Spaziergängen Fragen, versuchte mehr über sie zu erfahren und gaukelte Interesse vor. Die Aufgaben, die Allison ihr stellte, wurden immer expliziter. Allison gab ihr vor, dass 48 Kilogramm ein perfektes Gewicht seien. Wenn sie das erreicht hätte, würde man ihr die Disziplin wirklich eingestehen. Der Haarausfall und das Ausbleiben der Periode, ja, das sei etwas ganz Normales, wenn man so erfolgreich abnehmen möchte. Allison eröffnete ihr, dass sie nicht die einzige Sklavin bei DOS sei. Es gäbe Sklavinnen der ersten Linie und Sklavinnen der zweiten. Sie sei die erste Sklavin der zweiten Linie. Die Bronfman-Schwestern und Allison seien Sklavinnen der ersten Linie, die dann wiederum Sklavinnen für die zweite Linie gewinnen sollen. Bald sei es auch Indias Aufgabe, Frauen an DOS anzubinden, von denen sie glaubt, dass sie genug Durchhaltevermögen haben. Das wären dann Sklavinnen der dritten Linie. Innerhalb von Nixium wurde DOS geheim gehalten. Eines Abends lud Allison alle Sklavinnen der ersten und zweiten Linie zu sich zu einem gemeinsamen Teamabend ein. Auch hier wurden den Frauen Aufgaben gestellt. Ich möchte von euch ein Gruppennacktfoto. Alle Frauen beugten sich der Aufgabe, zogen sich aus und stellten sich nebeneinander. Allison drückt den Knopf auf der Handykamera. Dieses Bild sendete Allison an Keith. Nicole, eine der Sklavinnen, sah auf Allisons Handy, dass Keith antwortete, all mine, also alle meine. Nicole fuhr Allison an. Hast du nicht gesagt, er lebe im Zölibat? Was soll die Scheiße, Allison? Doch Allison antwortete, dass Nicole das falsch verstanden haben muss. Keith meinte das bestimmt nicht auf sexuelle Art, sondern dass er sehr stolz wäre, dass er so viele disziplinierte Mitglieder bei DOS habe. Jeden Monat mussten die Sklaven neue Collaterals, also Geheimnisse, an Allison zusenden. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sendeten sie intime und private Bilder. Je erniedrigender, umso besser. Umso mehr zeigt es den Einsatz der Frauen. So sendete Allison India, die im Auto saß, die Nachricht, dass sie bitte eine Nahaufnahme ihres Intimbereiches senden soll. Als India ihr schreibt, dass sie gerade Auto fährt, bestimmt Allison, dass sie rechts ranfahren soll und das Foto an Keith schicken soll. Allison spricht in den nächsten Tagen India darauf an, dass sie sehr verklemmt wirke und sie ein Problem mit Intimität zu haben schien. Sie habe ihr eine 1:1-Sitzung mit Keith gebucht, zu der sie morgen bitte hingehen könne. Keith begann am besagten Tag, ihr Fragen über ihr Sexleben zu stellen. Er sagte, er würde ihr helfen, sie von ihrer Scham zu befreien. Und sagte India, dass er dafür Oralverkehr an ihr ausüben müsse. India merkte dabei ein komisches Gefühl in der Brust. Sie fühlte sich, als ob sie nicht mehr Teil ihres Körpers war. Doch India wurde so manipuliert, dass sie damals dachte, daran merkt man, dass ich verklemmt bin, und machte sich Vorwürfe wie, warum haben die Praktiken des Vanguards bei mir keinen Erfolg? Weihnachten 2016. India liebte die Feiertage. Zeit mit der Familie, gemeinsames Kochen und zusammen lachen. Ihre Mutter sagt, es war ihr allerliebstes Fest im Jahr. Als sie 2016 nicht nach Hause kam, gingen bei mir alle Alarmglocken an. India sendete ihrer Familie nur noch ein Handyvideo, blass und mit zittriger Stimme, die ausgezehrt von den ganzen Aufgaben der letzten Wochen waren. Mama, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Doch das würde bald alles ein Ende haben. Denn die Beendigung der Aufgaben bei DOS sollten mit einer besonderen Zeremonie für die Sklavinnen abgeschlossen werden. All ihre Aufgaben und Torturen hätten dann gezeigt, dass sie es wirklich wert waren. Dass sie diejenigen waren, die zu 100% hinter ihrem Vanguard und Nixium standen. Nur noch eine letzte Prüfung. Januar 2017. Allison erklärt den Frauen den Ablauf der Zeremonie, die die Verbundenheit der Schwesternschaft DOS zum Ausdruck bringen soll. Die Frauen bekämen eine, Zitat, Art Tattoo, das so groß wie eine 25-Cent-Münze ist und die verschiedenen Elemente darstellen soll. Eine Ärztin, die Mitglied bei DOS war, würde dieses Ritual durchführen. Doch von einem Tattoo kann eigentlich keine Rede sein. Allison erklärte weiter, dass das Prozedere etwas mehr wehtun würde, aber die Verbundenheit zu Nixium zeigen würde. Nach und nach betreten die Frauen den Raum, in dem ein Holztisch in der Mitte steht. Dr. Danielle Roberts sitzt an diesem Tisch. Keine Tattoo-Nadel, sondern einen Kauterstift, der das Gewebe in der Haut verbrennt, in der Hand. India zögert, legt sich aber dennoch trotzdem auf die Platte des kalten Tisches, auf dem sie nun entkleidet liegt. Allison hält ihr die Arme fest. Es könnte jetzt etwas wehtun, India. Dr. Robertson setzt den heißen Stift mit der Schablone auf Indias Unterbauch an. Nie wieder werde ich den Geruch von dem verbrannten Fleisch und dem unerträglichen Schmerz, der sich festbiss, vergessen können, erinnert sich India. Der Geruch lag in der ganzen Wohnung. Circa 30 Minuten dauerte diese Prozedur. Die Brandmarkung, wie sich später herausstellt, ist nicht etwa ein Zeichen der Elemente, sondern die umgedrehten Initialien von Keith Raniere. Und India wurde eröffnet, dass sie irgendwann auch ihre eigenen Sklavin brandmarken müsse. Raffi, ich hab dir, das ist auch von einer veröffentlicht, die das veröffentlichen wollte. Das ist das Zeichen auf dem Unterbauch.
Ja.
Und da siehst du hier das K, ne, das ist umgedreht und das ist das R hier. Also das K und das R so umgedreht.
Ja, man erkennt es kaum.
Ja, könnte halt auch was anderes sein.
Ja, absolut.
Ja. April 2016. Das Telefon von Catherine Oxenberg klingelt. Eine aufgeregte Stimme ist am Hörer. Retten Sie Ihre Tochter. Sie wird nicht von alleine gehen. Es ist die Stimme einer Aussteigerin der DOS-Gesellschaft. Die aufgeregte Frau erzählt Indias Mutter alles. Alles über DOS, über die Aufgaben, das Hungern und auch über die schmerzhafte Tradition der Brandmarkung. 17 Frauen hatten das Zeichen erhalten. India hatte zu dem Zeitpunkt bereits zwei eigene Sklavinnen rekrutieren können, erinnert sich aber, dass sie es nicht übers Herz brachte, ihnen strenge Aufgaben zu geben, weswegen sie durchweg Kritik von Allison erhält. Sie könne sich einfach nicht durchsetzen. Gegen Ende April flog India erneut zu ihrer Mutter nach L.A. Das konnte sie gut kombinieren, da eine ihrer Sklavinnen in L.A. lebte. Auch India schrieb nun ihren Sklavinnen für die sogenannten Bereitschaftsübungen. Vor dem Hungern und den schweren Strafen für ihre Sklavin sträubte sie sich und log Allison an, wenn diese danach fragte. Catherine wollte die Chance nutzen und mit ihrer Tochter reden. Sie holte sich vorher Informationen bei Sektenberatungsstellen, die ihr rieten, sie nicht davon überzeugen zu wollen, wie schlecht Nixim für sie sei und dass sie India manipulieren würden, sondern ihr zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Doch als sie mit ihrer Tochter im Auto sitzt, bricht es aus ihr raus. India, ich weiß von allem, ich weiß, dass du gebrandmarkt bist. Bitte, bitte komm doch wieder da raus, bitte. Inja fühlt sich sofort ertappt, hatte das Gefühl, hereingelegt worden zu sein. Sofort stieg sie aus dem Auto und flog zurück nach Albany ins Hauptquartier von Nixium. Inja fühlte sich bestätigt von dem, was Nixium über ihre Mutter sagte. Sie will dich kontrollieren, dich bevormunden. Denk daran, Inja. Und so kämpft Catherine Oxenberg alleine weiter. Nun versuchte sie, alles in Bewegung zu setzen, rief Polizisten, Anwälte und sogar das FBI an. Stieß aber bei den meisten auf taube Ohren. Ihr wurde gesagt, ihre Tochter ist volljährig und kann alleine entscheiden, wo sie sich aufhalten möchte. In Amerika gab es wenig Gesetze zum Thema der Zwangskontrolle. Catherines Mutter wusste, dass India auch ihre eigenen Sklavinnen rekrutierte und sie somit potenziell auch als Täterin angesehen werden konnte. Catherine Oxenberg wendete sich an einen Aussteiger von Nixium, der ebenfalls Reporter war, ein Mann namens Frank Palato. Gemeinsam mit anderen AussteigerInnen schrieb er den Artikel Inside DOS, der einschlug wie eine Bombe. Sogar die Times berichtete. Dies führte zu einem großen Bruch bei Nixium. Viele der Sklavinnen verließen DOS mit der Angst im Nacken, dass ihre Geheimnisse veröffentlicht werden könnten. Ranieri sagte, hier seht ihr die Schwachen. Die, die nun bleiben, sind die wirklich Starken. India blieb. Sie wollte das nicht alles aufgeben. 6 Jahre lang. 6 Jahre lang verdammte harte Arbeit. 6 Jahre Indoktrination. Catherine musste die Aufmerksamkeit ihrer Tochter erlangen und sagte einem TV-Interview zu, bei dem sie öffentlich über Nixium und ihre Tochter berichten würde. India konnte kaum glauben, was sie da im Fernsehen sah. Siehst du, jetzt hat sie deine Aufmerksamkeit. Deine Mutter will dich kontrollieren, sagte ihr Allison, die auch unter anderem noch bei DOS geblieben war. Catherine erhielt nach diesem Interview anonyme Morddrohungen. Keith befiehlt India, dass sie auf Facebook schreiben solle, wie gut es ihr hier gehen würde und dass es ihre freiwillige Entscheidung sei. Sie veröffentlichte sogar ein psychologisches Gutachten, das natürlich auch von einem Psychologen, der Nixium-Mitglied war, gemacht worden ist, auf Facebook. Und in diesem Gutachten wird halt quasi beschrieben, dass sie in bester Verfassung sei. Im November erhält Catherine endlich polizeiliche Hilfe. Moira Penser vom FBI war auf den Zeitungsartikel Inside DOS aufmerksam geworden und begann Zeugen und Betroffene zu vernehmen. Du trägst das hier nicht mehr alleine, eröffnete Moira Catherine am Telefon. In diesem Monat ist es Keith, der sich heimlich nach Mexiko absetzt. Er erzählt den Mitgliedern, sein Leben würde auf dem Spiel stehen. Er würde gejagt werden. Mit und mit verließen nun weitere Mitglieder DOS und Nixium. Nur noch wenige Sklavinnen, darunter India, Allison und die Bronfman-Schwestern, verblieben im Hauptquartier in Albany. Die Ermittlungen liefen weiter und dauerten eine Weile an. Im Februar 2018 zieht India mit Allison in ein Apartment in Brooklyn. Catherine gab zu der Zeit ebenfalls Interview zum Thema Nixium und der Rettung ihrer Tochter in Brooklyn. Auf dem Cover eines Zeitungsartikels sitzt Indias Mutter auf einer Treppe. Meine Tochter in Nixium, lautet der Titel. Nichts ahnt, dass sie auf der Treppe des Apartments von Allison Mack sitzt. Bis heute glaubt sie, dass ihre mütterliche Intuition sie dorthin führte. India, die derweil kein Geld mehr hatte, da sie alles bei Nixium hinterlassen hatte, fing an, in einem Café zu arbeiten. In dem East Village Café wurde sie von der Presse verfolgt und abgelichtet. Doch durfte sie dort trotzdem weiter arbeiten. Nur kurze Zeit später wird das Strafverfahren gegen Nixium und Ranieri eingeleitet. Als Ranieri davon Wind bekommt, möchte er die übrigen Mitglieder zu sich nach Mexiko einladen. Als Zeichen der Verbundenheit sollte dort Gruppenoralverkehr stattfinden. India verblieb wegen der Arbeit in Brooklyn. Eine von Ranieris Sklavinnen postete eine Statue in Mexiko als Urlaubsbild auf ihrem Instagram-Kanal. Die Polizei wusste, dass diese Frau mit Ranieri in Zusammenhang stand und da auch ihre sozialen Medien überwacht wurden, wusste man nun genau, wo Keith Ranieri sich aufhält, auf den es auch mittlerweile einen Haftbefehl gab. Die mexikanische Polizei umstellten sein Haus und traten ein. Der große Vanguard kauerte klein und wimmernd im Kleiderschrank des Schlafzimmers. Als Keith in Handschellen abgeführt wird, ruft Allison ihm zu, »Wir folgen dir, Keith, du bist nicht alleine.« India erfährt noch auf der Arbeit von Ranieris Verhaftung. Dieses Mal wird es nicht gestattet, dass Keith auf Kaution freikommt. Und so können ihm auch dieses Mal nicht die treuen und spendablen Bronfman-Schwestern befreien. Alle Mitglieder des inneren Kreises von DOS sollen nun zur Rechenschaft gezogen werden. Als Catherine dies mitbekommt, schreibt sie ihrer Tochter: India, bitte melde dich, du brauchst dringend eine Anwältin. Doch India antwortet nicht. 4 Tage später wird Allison Mack in ihrem Apartment wegen Verdacht des Sexhandels verhaftet. Auch die Bronfman-Schwestern werden abgeführt, wegen dem Verdacht von organisierter Kriminalität. Genau wie Nancy Saltman und ihre Tochter wegen Zwangsarbeit. Dies gibt India nun doch zu bedenken. Und endlich meldet sich India bei ihrer Mutter. India erzählt: Meine ganze Welt, mein ganzer Glauben war erschüttert. Alles wurde mir unter dem Boden weggerissen. Seite für Seite ging India die Strafanzeige mit ihrer Anwältin durch. Las schwarz auf weiß, was den Mitgliedern des inneren Kreises von DOS vorgeworfen wird, was ihr vorgeworfen wird. India zog aus Allisons Apartment aus. Sie nahm einen USB-Stick mit, den sie bei Allisons PC fand. Auf diesem Stick waren die Geheimnisse, die die Frauen gaben, also die ganzen Nacktfotos und Aufnahmen des Brandings, gespeichert. India schaute sich den Inhalt an, als ob Stück für Stück der Vorhang zur Realität geöffnet wird. Als ob man ihr einen Film zeigen würde, einen Film zur Abschreckung. Ein Film, in dem sie jahrelang Hauptdarstellerin war. Dies war der Wendepunkt, wie India später berichtet. Sie gab den Stick der Staatsanwaltschaft, die ihr anboten, mit ihr gemeinsam zu arbeiten. Keiner will glauben, dass einem das selbst passiert. Ich schäme mich. Jede Frau, die ich bei Nixium kannte, war eigentlich schlau und intelligent. Aber Keith sucht sich die Formbasten aus. Wer bin ich überhaupt? Ich weiß, dass ich einen Teil der Schuld trage, sagt India in einem Interview. Im März beginnt der Prozess gegen die verschiedenen Mitglieder des Nixium-Kultes. Der Stick, den India den ErmittlerInnen gab, spielt hier die größte Rolle in der Beweisfindung. Es ertönt Keiths Stimme, der über seine Pläne berichtet, wie er die Frauen brandmarken will. Schmerz ist der Grund, warum wir wissen, wie sehr wir lieben. Wir erkennen die Tiefe unserer Liebe durch Schmerz. Wenn sie den Schmerz spüren, werden sie an die Liebe denken. Das Gericht kommt am 7. Mai 2019 zu folgendem Urteil. Keith Raniere wird für schuldig befunden. Wegen Erpressung, Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel, versuchtem Sexhandel, Verschwörung zum Sexhandel, Verschwörung zur Zwangsarbeit und genereller Verschwörung. 120 Jahre Gefängnis. Allison Mack bekannte sich der Erpressung und der Verschwörung zur Erpressung für schuldig und erhielt 3 Jahre. Claire Bronfman bekannte sich schuldig, einen Einwanderer ohne Papiere aus finanziellen Gründen versteckt und beherbergt zu haben, sowie der betrügerischen Verwendung von Ausweispapieren. 81 Monate Gefängnis. Lauren Saltman bekannte sich der Erpressung und der Verschwörung zur Erpressung für schuldig. 5 Jahre auf Bewährung. Nancy Saltman bekannte sich der organisierten Kriminalität für schuldig und erhielt 42 Monate Haft. Im Prozess gegen Raniere legten Gerichtsaussagen, WhatsApp-Nachrichten und sexuell eindeutige Fotos einer Minderjährigen, die von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel vorgelegt wurden, nahe, dass Raniere ab 2005 eine sexuelle Beziehung zu einem 15-jährigen Mädchen namens Camilla hatte. Camilla bestätigte die Vorwürfe in ihrer Aussage bei Raniere's Verurteilung und erklärte, sie habe Raniere als 13-Jährige kennengelernt und 2 Jahre später eine sexuelle Beziehung mit ihm begonnen. Camilla wurde auch gebeten, DOS beizutreten, der geheimen Untergruppe, die Raniere in Nixium gegründet hatte. Raniere hatte sexuelle Beziehungen zu beiden Schwestern von Camilla. Ihre Schwester Daniela sagte im Prozess aus, dass sie von Raniere zurechtgemacht wurde, als sie noch minderjährig war. Er begann eine sexuelle Beziehung mit ihr einige Tage nach ihrem 18. Geburtstag. Als Daniela Raniere mitteilte, dass sie sich für einen anderen Mann interessierte, wurde Daniela eingesperrt. Daniela wurde 2 Jahre lang in einem Zimmer im Haus ihrer Familie gehalten, nur mit einer Matratze, auf dem Boden, einem Stift und Papier. Wichtig hierbei ist auch noch zu sagen, dieses Zimmer war auch nie abgeschlossen. Die wurde halt extrem lange von Raniere manipuliert und da halt festgehalten. Während seiner Inhaftierung hat Raniere seine Führungsrolle bei Nixium behalten und regelmäßig mit seinen Anhängern per Telefon kommuniziert. Raniere wies seine Anhänger an, die Hilfe von Alan Dershowitz in Anspruch zu nehmen, dem Anwalt, der erfolgreich eine Vereinbarung zur Nichtverfolgung des verstorbenen Jeffrey Epsteins ausgehandelt hatte. Ranieri gab den Gefängnisbeamten falsche Namen von Personen, die er angeblich anrief, und die Empfänger der Anrufe benutzten Wegwerfhandys, um eine Entdeckung zu vermeiden. In einem Fall wies Ranieri einen Anhänger an, den Richter in seinem Fall zu überwachen, und erklärte, dass der Richter wissen müsse, dass er beobachtet werde. Und India, diese ist kein Mitglied mehr von Nixium, aber sie erzählt, abgeschlossen hat sie noch lange nicht. Diese Art des Bösens kann man nicht einfach abschließen. Bis heute habe ich Schuldgefühle. Vertrauen, das fällt mir generell schwer. India hat sich das Brandmal mit einem Mandala-Tattoo übermalen lassen, also tätowieren lassen, in dem steht, immer noch lernt. Jeden Tag lernt sie, wie es dazu kommen konnte, dass sie manipuliert wurde. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, ich würde das nie mit mir machen lassen. India besucht Traumatherapien und hält mit anderen AussteigerInnen des Nixium-Kultes Vorträge über Sekten an Bildungseinrichtungen. Mit ihrem Lebensgefährten und Verlobten, Patrick, der Pizzakoch ist, erinnert sie sich daran, wie man wirklich Spaß hat. Den hat sie übrigens in dem Café kennengelernt, in dem East Village Café. Auch die Liebe zum Essen hat sie wieder erlernen müssen. Ich will meine Erfahrungen positiv nutzen und andere darauf aufmerksam machen. In ihrem Instagram-Post schreibt sie, I won't be responding to victim shaming or gaslighting. That's a big no for me. And I hope we all continue to engage with that. To engage with a type of harassment, so that maybe one day that will be a distant memory. Like an old language or outdated vocabulary. I'm sad to say that this type of behavior is what keeps people silenced and protects abuser. Thank you for listening, learning and growing with me. I'm humbled and I'm happy that I finally feel strong enough to stand up for myself. However, I'm still learning every day. Hashtag speak up.
Ja.
Heftig, oder?
Ja,
und klar. Das ist vor allem noch nicht mal alles, was da passiert ist. Also wirklich nicht alles. Kurz, was vielleicht für euch interessant ist, die Doku, die ich dazu geguckt habe, ist auf Amazon Prime und die heißt Seduced Inside the Nixium Cult. Ist 4 Teile. Also würde ich jedem von euch empfehlen, weil da auch halt ganz viel von diesen Promo-Videos gezeigt wird, ganz viel von den Aussagen von Ranieris, aber auch vor allem halt India zu Wort kommt und auch andere Aussteiger in des Kultes ganz viel interviewt werden.
Ja. Und man hört und sieht auch viel von Keith Ranieri. Und,
ja, was für ein Arsch der ist. Also,
ja, und was für krude Ansichten der so vertritt.
Es ist halt so ein kleiner, ganz kleiner Mann. Mir sind immer so seine kleinen Wurstfingerchen. Ich hatte so einen Ekel gegenüber den die ganze Zeit. Oh, der gibt, oh, ist einfach nur auf den Sack gegangen immer in der Doku.
Ja, was mir direkt aufgefallen ist, ist, also ich habe diese Doku auch gesehen. Kathi und ich haben die mal vor einiger Zeit zusammengeguckt. Aber ich konnte mich nicht mehr an seine Bezeichnung erinnern, an Vanguard. Und die ist so, das ist so eine perfide Bezeichnung. Also oft in so Kulten werden ja die irgendwie als Anführer, Hohepriester, Guru bezeichnet. Und das sind halt alles so sehr religiös, also Begriffe aus dem religiösen Bereich. Vanguard kommt aus dem militärischen. Vanguard heißt nämlich Speerspitze. Und die Speerspitze einer Armee, die Vanguard, ist die Einheit, die ganz vorne kämpft und die als erstes Feindkontakt hat und die dementsprechend auch die meisten Verluste erleidet.
Genau.
Und die besonders erfahrene und mutige Soldaten braucht. Ja, und die auf gar keinen Fall einbrechen darf. Und das ist so perfide manipulativ, dass der Typ, der ganz oben steht, der alle ausbeutet, aber als Vanguard angesprochen wird, der angeblich die größten Opfer bringt und am mutigsten ist und ganz vorne steht für alle anderen. Das ist so perfide und das habe ich so auch noch nicht, also wir hatten ja schon so ein paar Kulten und Sektefälle, aber das habe ich auch noch nicht, das haben wir auch noch nicht gehabt.
Ja, danke für die Erklärung. Das habe ich jetzt auch nicht so genau gewusst. Ich wusste nur, dass er irgendwie in einem Comic das wohl mal gelesen hatte, das Wort Vanguard. Und dass es da auch um halt Verluste und all das geht, die der Vanguard halt macht. Aber es machen halt die anderen eigentlich.
Genau, ja, ja. Naja.
Ja. Gibt es noch irgendwie Fragen, die du hast zu dem Fall? Irgendwas, wo du jetzt sagst, das hast du damals, als wir die Doku gesehen haben.
Gibt es Nixium noch?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe, es gibt, was es gibt, ist, dass jetzt 2020 nochmal eine Zivilklage gegen den Renee Relief.
Mhm.
Und wo der halt nochmal mehr, ja, Freiheitsstrafen quasi drauf bekommen hat. Und auch noch gegen viele andere noch geklagt worden ist. Wenn euch das interessiert, es gibt, ja, auf Wikipedia, sage ich es jetzt einfach mal, wie es ist, einen sehr, sehr guten Artikel über Nixium, wie ich finde, weil da alles halt, es gibt so viele Informationen über
man
diesen
muss
Kult.
Also den gab es ja auch ganz lange, das ist ja.
Es gibt so viele Informationen.
Das ist ja ähnlich wie Colonia Dignidad beispielsweise, deren Nachfolgeorganisationen es immer noch gibt, also die sind jetzt entkultet, aber die gab es ja auch, bis das auseinandergebrochen ist, ewig und das ist ja bei Nixium, die gab es
90er bis genau, 2018.
Ja.
Ja.
Das ist ein ewig langer Zeitraum.
Was auch interessant ist, vielleicht erfahrt ihr darüber mehr. Ich meine, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es noch Mitglieder da gibt. Ne? Das kannst du ja nie ausschließen.
Wird es bestimmt noch geben, Unterstützer von ihm.
Denke ich auch. Dieser Frank Pilato, dieser Reporter Pilato, von dem ich eben geredet habe, der hat immer noch diesen Frank Report und setzt sich halt auch ganz stark für die Gerechtigkeit, für die Straffähigkeit, die da passiert sind, halt ein.
Ja. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass zahlreiche Prominente bei Nixium Mitglied waren.
Ja.
Oder da Kurse belegt haben, etc. pp. Also der war halt auch, und das ist ja auch eine Parallele zu dem Epstein-Fall, mega gut vernetzt, der Typ.
Ja.
Und das hat es halt bestimmt auch so schwer gemacht, den vorher da irgendwie zu verknacken.
Ja. Genau, was ich noch zu dem Frank Report sagen wollte.
Sorry, ja.
Da findet ihr quasi alle Informationen generell über Nixium und der deckt halt quasi da alle Sachen so auf und da könnt ihr euch auch über die Dokus und über verschiedene Interviews informieren, die es auf YouTube gibt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen malat nach der Folge. Auf jeden Fall hat die India Oxenberg auch ein eigenes Hörbuch, das heißt The Learning of Audible. Müsst ihr mal gucken, ob es das auch in Deutschland gibt. Es gibt nämlich auch eine Doku, die heißt The Vow. Die wollte ich sehr gerne mir angucken, aber die gibt es nur bei Amazon mit der VPN von Amerika. Habe ich das richtig erklärt? Mit der VPN von Amerika? Weißt du, was ich meine?
Nur mit amerikanischer IP-Adresse.
Ich bin jetzt so ein bisschen, mein Kopf ist ganz voll. Ich habe mir halt die Tage so viel davon reingeschmiert in meinen Kopf. Also guckt euch wirklich die Doku an, das ist super, super interessant, was da alles gezeigt wird.
Ja, ich bin mal gespannt, was bei Scientology und so noch alles rauskommt. Das ist ja nun eine Organisation, die noch viel größer ist, die wahrscheinlich auch viel besser vernetzt noch sind als Nixium, die aber ganz ähnlich so grundsätzlich strukturiert sind.
Ja, hat ja auch
sind.
Keith Raniere gesagt, also der hat sich ja auch viel für Nixium interessiert. Auch dieses Pyramidensystem und das Aufsteigen.
Für Scientology meinst du?
Ja, das ist ja ähnlich wie bei Nixium.
Ja.
Ja. Und auch diese EMs, wo die diese Trauma-Erfahrungen, welche ähnlichen Methoden hat, hat Scientology auch. Ja.
Das ist auch so krank, diese Trauma-Erfahrung. Da werden die Leute ja eigentlich nur retraumatisiert, um die verletzlicher zu machen, um sie dann besser manipulieren zu können. Also so
super gefährlich.
Kommt mir das vor.
Also, ja, das ist auch ein Riesenskandal einfach.
Aber die India ist dann straffrei geblieben.
Genau, die hat mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. Man sieht auch ganz viel in der Doku, wie sie mit den Traumatherapeuten arbeitet, wie die Therapeuten ihr das erklären, wie sie da reingeraten konnte, wie sie das, wie sie manipuliert wurde. Das ist halt auch so die Frage, die ich mir stelle. Diese Alison Mack zum Beispiel. Klar, sie ist. Natürlich hat sie Scheiße gebaut, aber sie ist halt, glaube ich, auch ein Opfer von Keith Raniere.
Ist die.
Du kennst sie ja in der Doku, wie die, denke ich mir nur, Mädel, och Herr, mir echt.
Ist die, aber die hat halt so viel da verbockt.
Ja.
Das ist absolut. Ich meine, die hat eine Gefängnisstrafe bekommen. Ich finde da drei Jahre irgendwie so aus meiner Laiensicht auch eine gerechtfertigte Strafe. Das ist nicht zu lange. Die hat danach die Chance, wieder zurückzukommen.
Ja. Ja gut, die Karriere von der ist aber over.
Ja, war die ja vorher bestimmt schon. Aber also das Ja, die ist Opfer, die ist halt aber auch Täterin und deswegen gehört die halt auch bestraft oder.
Das war aber auch gewollt von Rhaenyra. Das erfährt man später, dass diese Täter-Opfer-Grenze verwischen soll mit dieser DOS-Geheimgesellschaft.
Ja, das ist halt auch so krank. Also, das ist ja so. Boah, da gibt es halt eine Geheimgesellschaft in einer Sekte.
Ja. Nochmal exklusiver.
Das ist so.
Wenn die Leute schon am Manipulationspunkt sind, werden sie nochmal eine Stufe reinge.
Das ist so abgedreht. Das ist so ein bisschen wie, muss ich gerade dran denken, ich habe so in meinem Kopf nach Parallelen gesucht. So richtig fällt mir keiner ein aus den Sektenfällen, die ich kenne, weil viele davon nicht groß genug sind. Aber in der, ich nenne jetzt einfach mal Sekte, in der Sekte vom Bhagwan Osho.
Ja.
Da gab es doch auch den inneren Circle von der Sheela.
Sheela, ja.
Seiner rechten Hand.
Ja, das war ähnlich.
Die dann auch so krass militarisiert waren und Anschläge geplant haben, etc. Gibt es eine sehr, sehr gute Doku zu, Wild Wild Country auf Netflix. Kennen bestimmt einige von euch schon. Das kommt mir so ähnlich vor. Aber da fällt es mir echt auch schwer, Parallelen zu finden aus anderen Sekten und Kulten. Und vor allem auch in der Manipulationsstufe, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist schon Next Level hier.
Der Rhaenyra hat sich übrigens auch ins Guinness-Buch eintragen lassen. Es gibt aber nur eine Ausgabe, in der er drin ist, hat eine Reporterin rausgefunden, dass es halt auch über, ich weiß gar nicht mit was. Der Typ ist halt auch völlig narzisstisch, völlig wohl hochbegabt, okay.
Sagt er selber.
Eine ältere Freundin von ihm, die mit ihm eine Beziehung hatte, erzählt auch immer, dass er immer erzählt hat, wie toll er ist und dass seine Eltern ihm immer gesagt haben, wie hochbegabt er ist und so.
Classic.
Und ja, dass er als Kind halt auch schon sich so Theaterstücke gespielt hat zum Thema neue Welten und wie man neue Welten erschafft und so. Also der wäre besser mal als eine gute Therapie gekommen.
Und das hätte, glaube ich, bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bringt das, glaube ich, auch nichts mehr.
Ja, schwierig. Auf jeden Fall. Eigentlich fällt mir echt oft auf, dass viele Narzissten hier immer am Start sind.
Ja, in letzter Zeit hatten wir bis auf den Fall von der lieben Julia waren im Moment ziemlich aktiv, was das angeht.
Ja, ja. Wir haben ja im Fall ist ja auch einer meiner Lieblingsfälle, im Namen der Rose, ich weiß gar nicht, welche Folge es ist, ich glaube Folge 17 oder 15 oder sowas, über die Merkmale von Sekten geredet. Also wenn euch das nochmal intensiv interessiert, dann hört auf jeden Fall in diese Folge rein, weil das würden wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen. Ich würde nur noch einmal ganz kurz die Oberpunkte der Merkmale sagen, für die da jetzt keine Lust zu haben. Und die Merkmale der Sekte sind, dass es eine Führungspersönlichkeit gibt, hier der Vanguard, Regulation, Vorschriften in vielen Lebensbereichen, war da.
No comment.
Jedes Mitglied wird in seinem Verhalten überwacht. Ja, diese Ready-Nachrichten, ne?
Dass sie da mal. So
das finde ich so, oder dieses, dass sie nur 800 Kalorien essen dürfen. Übrigens, diese 48 Kilo war auch was der Vanguard, also der Keith, gesagt hat. Er wollte halt Kontrolle über die Frauen haben. Mehr war es halt nicht. Daran hat er sich halt ultra einen aufgegeilt. Also denke ich zumindest.
Ja, ja.
Dass ihn das einfach nur geil gemacht hat. Ekelhafter Typ, ey, echt. Die Gemeinschaft hält sich für die Oberschicht der Gesellschaft. Was ja auch vor allem nochmal durch dieses DOS nochmal verstärkt wird. Es herrscht eine Innen-Außenspaltung, bei der man die Außenwelt abwertet.
Ja, okay.
Das bisherige Leben wird ebenfalls abgewertet, ne? Also von der Mutter wurde die ja hier getrennt. Die Mitglieder dürfen keine Liebesbeziehung zu Außenstehenden haben. Sie hatte ja dann eine aus der Sekte.
Also es war eine Sekte in der Sekte. Und als sie bei DOS eingestiegen ist, hatte sie dann eine zu einem Außenstehenden, der nicht bei DOS war, also musste sie die beenden.
Genau. Die Mitglieder investieren viel Zeit in die Gemeinschaft. Ja, die hat ja da gelebt, gearbeitet. Und die Mitglieder zahlen regelmäßig bestimmte Beträge in die Kasse. Ja, da waren ja bestimmte.
Ja, dieses DOS ist echt so Sektenception.
Ja.
Wenn man es mal so ein bisschen zugespitzt, nicht ganz ernst formulieren will.
auch, was der Rhaenyra in den Interviews teilweise sagt, über dass Leute Vergewaltigung genießen können, wenn man das mal gesellschaftlich mehr quasi propagieren würde, dass das gar nicht so schlimm ist, da denke ich mir, Junge, halt deine Fresse, echt. Mein Gott, ich habe so Gewaltfantasien gegen diesen Mann, es tut mir wirklich leid. So. Oh mein Gott. Ja, ich bin deswegen wirklich froh, dass ich endlich diesen Fall, wann haben wir das geguckt? Es war noch letztes Jahr, ne?
Ja, ist schon länger her, ja.
Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt mal komplett erzählen konnte. Und das Thema ist jetzt für mich auch wirklich durch.
Ja. Ja, der Fall von der India, also gerade diese Doku, die du angesprochen hast,
die ist wirklich gut gemacht. Die
zeichnet das ja auch nach und zeigt das ganz eindrucksvoll, wie so eine junge,
intelligente Frau
da reinkommt. Aber die war 19. Wer kann schon von sich behaupten, mit 19 charakterlich und sonst von den Lebensumständen her gefestigt zu sein?
Der hat das halt schlau gemacht, ne? Der hat die halt an ihren Punkten genommen, wo die halt verletzbar waren. Und was auch ein Psychologe sagt, ist, dass das Gehirn bis, ich glaube, 25 oder 26 noch in der Entwicklung ist und die quasi in dieser prägenden Zeit dann von Rhaenyra geprägt wurde.
Ja, ja, deswegen hat er ja auch, das ist einer der Gründe, diese jungen Teenager und jungen Frauen da angesprochen.
Ja.
Weil da konnte er halt formen, wie er wollte.
Ja, oder die Bronfman-Schwestern, die immer quasi mal im Schatten ihres Vaters standen. Das ist wirklich ein riesen Imperium gewesen oder ist immer noch, weiß ich gerade nicht. Und denen dann halt zu sagen, hey, kommt mal hier hin, ich kann euch da helfen, aber eigentlich will ich halt nur Money, please.
Ja, ich glaube, dann ging es gar nicht so sehr ums Geld, eher um die Macht halt dahinter.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch, man halt richtig gesehen, wie die Frauen alle ausgemergelt und fertig waren.
Ja.
Und wie er da auch alle auf den Mund geküsst hat. Ich denke, so
eklig.
Er ist auch ganz eklig. Er ist so ein richtiger Creepo. Okay, wir
da
finden
hätte man
ihn eklig.
Sich ja fast schon die Corona-Pandemie hier gewünscht.
Das habe ich mir auch gedacht. Das hätte sie so aber auch nicht.
Das hätte nicht gegeben.
Da hätte man lieber gesagt, nee, lassen wir.
Gut. Ja, das war jetzt eine ganz gute Überleitung zu vielleicht noch ein paar Minuten Entspannungstalk von unserer Seite.
Ja. Ach so, was ich noch sagen will, ist, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Fall, dann schreibt uns einfach an, wenn euch dazu noch irgendwas interessiert. Wir werden ein paar Artikel, Quellen hochladen, ein paar Bilder. Und dann könnt ihr euch das selbst angucken und euch darüber informieren noch ein bisschen.
Genau, und vielleicht noch mal zum Schluss, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr vermutet, dass er in einer Sekte oder in einem Kult drin hängt, dann werden wir euch auch noch mal die Kontaktdaten
für die Beratungsstelle
mit dazu packen.
Ja. Gut, genug von Sekten, weil ich will jetzt gleich echt Pizza mit dir machen. Ich habe mega Hunger. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen zum gemütlichen Teil. Ich habe Raffi gesagt, er soll sich eine Guilty Pleasure Kategorie überlegen zum Thema so Geburtstagsessen, Buffetessen, was ist so bei Mama und Papa,
und
wenn du Geburtstage sind.
Ich habe tatsächlich was, also ich weiß tatsächlich direkt was.
Okay, was ist dein Guilty Pleasure?
Ich glaube, wir müssen erst noch unseren kurzen Jingle einleiten.
Jingle. Guilty Pleasure.
Mein Guilty Pleasure im Bereich Buffet, Familienfeiern und ähnlichem sind Schinkenröllchen. Oh, lecker.
Hatten wir die nicht schon mal als Guilty Pleasure?
Nee, möglich. Okay. Aber die sollte man auf jeden Fall auch nochmal nennen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Schinkenröllchen sind, da nimmt man so eine Scheibe Schinken, also Kochschinken, bestreicht die mit Remoulade und legt so ein Spargel aus dem Glas da rein und rollt das dann so.
Oh, Alter, hör auf, richtig geil.
Ja. Das ist schon ganz geil irgendwie.
Also wir leben ja eigentlich vegetarisch, aber wenn du mir von diesen Schinkenröllchen erzählst,
wäre ich
bestimmt
geil. Ich habe wirklich Jahre keine gegessen, aber das wäre so mein Guilty Pleasure.
Mm. Ja. Mm. Geil.
Deins?
Zu dem Thema oder zu dem anderen?
Nee, zu dem.
Tatsächlich wären mir jetzt auch Schinkenröllchen eingefallen. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen, was da immer so bei meiner Oma auf dem Tisch stand, wenn so Feste waren. Als was ich da als Kind richtig lecker fand. Ich glaube, aber es ist kein Guilty Pleasure. Kartoffelsalat ist kein Guilty Pleasure, oder?
Nein.
Doch. Es gab immer so Wackelpudding mit so
Vanillesoße?
Nee, mit so Sahnespritzern drauf.
Oh ja, okay.
Und ich habe heute so eine Abneigung gegen Götterspeise, weil das ja eigentlich nur Gelatine ist.
Ja.
Und das sind ja ausgekochte Knochen. Das finde ich irgendwie eklig, dass das dann so flutschig im Mund die ausgekochten Knochen machen. Aber mein eigentliches Guilty Pleasure wäre ein Lied gewesen. Darf ich es trotzdem sagen?
Ja. Okay. Sind ja nicht bei einem Kult.
Danke. Danke, Vanguard. Also, mein Guilty Pleasure Song ist von Paris Hilton, Stars Are Blind.
Oh, Jesus Christ. Aber nur wegen dem Musikvideo.
Crazy, even though the stars are
blind. Aber nur wegen dem Video meintest du letztens.
Ja, da ist sie so am Strand mit so Sand und so am Körper.
Ja. Ja, Paris Hilton. Was macht die so im Moment?
Die hat die nicht auch so eine Doku gedreht, dass sie auch so krass
die war doch auf so einer, so einem Internat, wo sie so gedrillt wurde.
Ja, das passt eigentlich mega gut. So, die war, stimmt, da, was war das da, die Geschichte nochmal? Das war ein
Internat. Ja, sie wurde mitten in der Nacht irgendwie abgeholt.
Ja,
ich
habe das auch gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
Ja.
Aber auf jeden Fall, Paris, es war ein geiler Hit von dir. Ich habe den auch auf meiner neuen Auto-Playlist. Wir haben nämlich ein neues Auto und dafür mache ich mir dann, also nicht immer, es klingt so, als ob wir jede Woche ein neues Auto hätten. Aber ich habe erst seit 2 Jahren den Führerschein und unser Auto ist jetzt kaputt gegangen. Und da habe ich mir eine Car-T-Playlist gemacht.
Ja.
Die ist auch öffentlich auf Spotify, wenn ihr der folgen wollt. Aber keine Lieder reinmachen. Uns haben so Songbot-Leute so ein Virus auf unsere Playlist gemacht, oder?
Keine, ich weiß nicht, wie die darauf zugreifen können, aber das ist auf jeden Fall so ein komischer Spotify-Bot, der dann beschissenen EDM auf irgendwelche Playlisten drauf macht. Also, jetzt.
Okay, Raffi, ich würde sagen, wir belegen jetzt unsere Pizza.
Jawohl.
Mit Mais.
Nein.
Nicht mit Mais für Raffi. Und dann sagen wir nur noch
Tschüss.